ich habe einfach das beschrieben, was ich gesehen habe. Also es ist ja bei mir unter dem heimischen Apfelbaum entstanden. Also sehr Edison-mäßig. Hm. Und der Satz kam einen Tag, nachdem mir die Idee gekommen ist, man müsste damit doch irgendwas machen. Hm. Und machen das die Nachbarn, wir machen das und so weiter und so weiter. Und dann habe ich einfach gedacht, das Geld hängt in Bäumen irgendwie, mhm. weil wenn ich das kapitalisiere, da bin ich in der Betriebswirtschaft, mhm. wenn ich das kapitalisiere, kann ich aus einer nicht genutzten Ressource durch eine neue Überlegung, kann ich dann neuen Wertschöpfungs- und Wertschätzungskreislauf aufmachen.
Ja.
Und mir haben viele auch davon abgeraten, dass es Geldhänger in Bäumen nennen okay. sollte, gerade weil ich mit einem Personenkreis arbeiten wollte, die eben überhaupt nichts mit Geld in Bäumen haben. Ich sage, das.
Ja. Hat's da auch öffentliche Kritik gegeben in irgendeiner Form? Oder waren das eher so Leute, die dir auf freundschaftlichem Rat gesagt haben, hey, du, pass auf?
Ja, also öffentliche Kritik nein. Aber da ich gerne auch anderen Meinungen zuhöre, gab es schon einfach hörbare Kritik.
Mhm.
Und ich hatte mal ganz am Anfang, hatten wir eine Edition, die hieß Nachbarsgarten ist die eine, die gibt es heute noch. Es gab aber eine, die Gott sei Dank hieß, das war eine Ernte aus Hamburger Kirchgärten.
Mhm. So. Nice. Und man hört den Werber raus, ja?
Nee, auch, ja, natürlich kannst du Werber sagen, aber irgendwie kommt dir dann irgendeine Synapse, gibt das dann frei
ja,
in der
ja,
Explosion.
Ja.
Und dann sagst du, mein Gott, natürlich, Gott sei Dank. Und dann sagt der befreundete Pastor das, der befreundete Pfarrer sagt das. Mhm. Dann hast du schon mal ein Spannungsfeld, willst du das machen, willst du es nicht machen? Mhm. Du kannst doch nicht, oh Gott. Und
ja, ja.
So. Aber ist das nicht auch ein bisschen der Anreiz, so diese bisschen Polarisierung? Ich meine jetzt ja nicht auf einer unrespektvollen Ebene. Ich finde, das Geld in den Bäumen ist auch kein unrespektvoller Name in der Hinsicht oder auch Gott sei Dank auch nicht unbedingt. Aber ich finde, man muss ja heutzutage auch so ein bisschen polarisieren, um so ein bisschen rauszustechen.
Ja, ich glaube, also das zu der Zeit kann das noch sein. Mittlerweile denke ich genau andersrum. Man muss überhaupt gar nicht mehr polarisieren, weil polarisiert ist in unserer Gesellschaft gut. Wir haben alle vergessen, die andere Seite irgendwie zu verstehen, zu hören, zu akzeptieren, zu tolerieren oder was auch immer. Das heißt, da wünsche ich mir eigentlich, und da ist Social Media das digitale Monster des Antichristen, die ganze Gesellschaft, ganze Völker auseinandertreibt. Also es kann sein, dass Anecken oder seiner Überzeugung Raum zu geben und zu sagen, ich muss nicht allen gefallen, ist vielleicht die richtige Einstellung, weil sie kommt von mir und ist in mir drin.
Man lässt sich nicht verbiegen durch die Meinung.
Ja, wenn ich sage, ich muss dir gefallen, dann verliere ich schon wieder meinen eigenen Anspruch. Und das ist, glaube ich, egal, ob es ein Wert ist oder eine verrückte Idee oder ein Songtext oder sonst irgendwas. Also ich mache nichts, um andere zu provozieren. Wer bin ich denn? Also das meine ich.
Aber auch nicht, um unbedingt nur um anderen zu gefallen.
Nee. So. Das habe ich viele Jahre meines Lebens gemacht, das mache ich ganz sicherlich nicht mehr.
Ja, in kurzen Worten. Ich war bei Promi, Wer wird Millionär, habe da eine 500.000 gewonnen. Dann was anfangen mit dem Geld, kann sich jeder mal vorstellen, da wird man schon unruhig, wenn du plötzlich eine 500.000 zu verteilen hast. UNICEF und Rotes Kreuz wollte ich nicht, weil da der Verwaltungsaufwand mehr als die Hälfte schon mal verschlingt. Und dann hat ein befreundeter Arzt hat gesagt, ich kenne eine Krankenschwester, die seit Jahren eigene Organisation in Ghana hat, in Westafrika. Und bei dem Wort Ghana hatte er mich schon, weil schon als Kind wollte ich immer nach Ghana. Ich hatte als Kind von meinem Vater ein Buch bekommen, wo kommt der Kakao her? Und eben 11-mal Küsse und Ghana. Mhm. Und da habe ich gedacht, Wahnsinn, guck mal, wenn ich es erzähle, kriege ich schon wieder Gänsehaut. Da habe ich gedacht, so, ich muss diese Krankenschwester kennenlernen, ich will nach Ghana, unbedingt. Hatte schon vorher als Jugendlicher mehrfach Versuche unternommen, aber wenn man da hinfährt nach Westafrika, da fliegt, dann muss man schon einige Impfungen über sich ergehen lassen. Also man muss sich vorbereiten, weil allein im Reiseführer ist das Begleitbuch über die Krankheiten 30 Seiten dick.
Uff. Ja,
also sagt irgendeine Krankheit, die ihr kennt, die gibt's da. Naja, da habe ich Bettina kennengelernt, die Chemie passte, der Funke.
Bettina ist die Dame, die das Projekt.
Bettina Landgrafe, die den Verein Madame Fogana, Freunde Galas, gegründet hat. Und dann habe ich ihr von meiner Ghana-Begeisterung erzählt. Dann hat sie gesagt, ja, bevor du dann dahin kommst, von dem Geld können wir ein Kinderkrankenhaus bauen.
Ein ganzes Krankenhaus.
Das hat nicht mal die halbe Million gekostet. Wir konnten damit noch andere Sachen machen.
Ja.
Naja, das ist so in der Mitte Ghanas an der Grenze zur Elfenbeinküste. Es kommen auch Mütter mit ihren Kindern von der Elfenbeinküste rüber. Naja, und dann sagte sie, da kommt auch zwei Wochen eher, bevor dann für RTL gefilmt wird, weil Wer wird Millionär, RTL, Spendenmarathon und so weiter. Und dann können wir in Ghana ein bisschen rumreisen. A, kann ich dir meine Projekte zeigen. B, kann ich dir so die entsprechenden Stellen zeigen, die in Ghana für Ghana-Begeisterte wichtig sind. Erstmal in die Hauptstadt Accra, dann gibt es so zwei große Gedenkstätten in Elmina und Cape Coast. Das sind die Stellen, wo seit vor 350 Jahren die ersten Sklaven aus Afrika verladen wurden und über den Steig geschickt wurden. Jetzt kriege ich noch mehr Gänsehaut, sogar am ganzen Körper. Und das muss ich euch mal ganz kurz erzählen. Und zwar in Cape Coast und Elmina, das ist so erhalten, wie wir Buchenwald oder Auschwitz erhalten als Gedenkstätte. Und da sind 350 Jahre lang sind da Sklaven eingekerkert worden und haben dann auf den Weitertransport nach Amerika gewartet. Und die sind dann teilweise im Hinterland Ghanas bis nach Mali rein einfach gefangen worden, auch unter Hilfe von der Ashanti-Krieger und so weiter. Auf jeden Fall siehst du dann Räume, die sind vielleicht 10 mal 20 Meter groß, da wurden teilweise 100 Sklaven untergebracht. Und da gibt es eine Tür zum Meer hinaus und die gibt es eben, seitdem es Sklavenhandel da gibt. Und über dieser Tür, also die Tür kannst du aufmachen und schaust aufs Meer hinaus, da wo die Boote früher vor Anker lagen. Und über dieser Tür steht Door of No Return.
Uff.
Oh, und dann laufen dir die Tränen runter. Und das war so mit das Erste, was ich da in Ghana gesehen habe. Und da kommen aber sofort so junge Ghana, weil in Cape Coast ist auch eine große Uni. Da gibt es viele junge Leute. Und nehmen dich in den Arm und sagen, komm, ey, du warst es doch nicht. Ne? Ja. Und es ist doch schön, dass du uns hier besuchst und dass du an uns denkst. Und dann war ich den ganzen Nachmittag mit denen schwimmen und wir haben uns gegenseitig unter Wasser gedrückt. Langer Schwede, kurzer Finn. Ihr seht, ich komme immer schnell vom Thema ab. So kam eben die Zusammenarbeit. Dann sind wir irgendwann da in den Busch gefahren, richtig im Busch, um da zu sehen, wo dieses Kinderkrankenhaus gebaut wird. Das ist da, wo nicht nur der Kakao herkommt, sondern auch unsere ganzen Cashewnüsse. Mhm. Und ich habe heute Morgen schon Cashewnüsse gekauft. Die sind ganz schön teuer bei Edeka, muss ich feststellen. Ich glaube 4,50 Euro, so ein kleiner Beutel. In Ghana kostet so ein Riesensack, glaube ich, 45 Cent.
Du bist nämlich mittlerweile auch Geschäftsführerin von Dunkelziffer e.V. Den Verein gibt es ja schon seit 93, wenn ich mich nicht irre, aber den hast nicht du gegründet.
Nein, der Klaus Meyer-Andersen hat den gegründet. Der hat damals eine Reportage über Kinderpornografie gemacht. Kinderpornografie in Deutschland war der Titel und der war eigentlich letztendlich von seiner eigenen Herangehensweise so schockiert, dass er hinterher den Verein gegründet hat, weil er selber daran gegangen ist und gesagt hat, gibt's doch in Deutschland gar nicht. Ja. Da muss ich erstmal auf die Philippinen fliegen. Auf den Philippinen hat er sehr viele Deutsche getroffen, die dort waren, weil es dort leicht war, an Kinder heranzukommen. So, und dann hat er halt in Deutschland mit dem BKA im Hintergrund hier recherchiert. Ich meine, das war 93, ne? Beziehungsweise die Reportage war 89. Da gab es noch den Videofilm unter der Theke in der Videothek auf irgendwelche Kleinanzeigen in der Zeitung. Das war noch was
so ganz anderes. So wurde das Material damals zertrieben, wurde herausgefunden?
Ja, okay. So. Aber der hat tatsächlich auch die kleinen Kinder in Blankenese angeboten gekriegt von der Mutter mit so den Worten, die Nivea-Creme steht auf dem Tisch, ich bin in 3 Stunden wieder da. Also es gab
in Blankenese, also so
es ist,
egal
es
welche soziale Schicht. Es zieht
sich überall durch, ja. So, und ne, ich erzählte jetzt gerade, wie damals sozusagen der Handel war. Das ist heute natürlich eine ganz, ganz, ganz andere Nummer, weil es halt das Internet leichter ist, das Internet. Aber gegründet wurden wir einfach aus dieser Herangehensweise das gibt es hier gar nicht. Und dagegen wollte der eigentlich in erster Linie kämpfen und hat dann Dunkelziffer gegründet. Meine Mutter ist dann 93 Nee, gar nicht. 93 wurde Dunkle Ziffer gegründet. Sie ist, glaube ich, 98 eingestiegen. Hm. Und ich habe dann Betriebswirtschaftslehre studiert. Wir haben schon als alle Kinder, also meine Mutter, ich habe zwei Geschwister und wir haben immer alle irgendwie mitgearbeitet, wenn es an Mailings ging und Leute anrufen und, keine Ahnung, Briefe einpacken und sowas alles. Doing. Genau, haben wir schon alles immer mitgemacht. Und ich habe dann BWL studiert und immer in einer Sponsoring-Agentur gearbeitet. Wir haben damals so den Schlager-Move vermarktet und sowas. Und also in den Anfängen. Und daher kannte ich mich mit Sponsoring aus, habe mein BWL, meine Abschlussarbeit, meine Diplomarbeit halt dann über Social Sponsoring geschrieben und das bei Dunkelziffer gemacht. Und dann war so der Punkt, ja, das Projekt möchte ich jetzt aber auch noch irgendwie umsetzen, also nicht nur drüber schreiben. Und so bin ich da so langsam eher reingerutscht eigentlich. Mhm. Und stand dann irgendwann natürlich vor der Entscheidung so, willst du das jetzt weitermachen oder nicht?
War das dein Berufswunsch? Also ist ja auch wahrscheinlich jetzt, wenn man im Studium ist, dann nicht so der erste Gedanke.
Nee, weil wenn du so allgemein BWL studierst, ist es ja sowieso von der Herangehensweise erstmal so, ja, ich studiere erstmal das, womit man alles machen kann irgendwie. Ja. Und das war dann tatsächlich so fertig. Dann habe ich irgendwie da 3-4 Jahre gearbeitet, auch echt einiges gemacht in diesem Bereich, wirklich Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, viele Events mitveranstaltet. Ja, und irgendwann war dann halt so der Punkt, will ich das jetzt weitermachen, weil wenn nicht, dann müsste ich jetzt mal was anderes machen. Und bin eigentlich erst an dem Punkt in mich gegangen, ob das mein Ding ist oder nicht. Und dann tatsächlich überlegt, so was machen andere, will ich jetzt die Zahnpasta vermarkten oder nicht? Und habe dann auch erst an dem Punkt, ja, klar, so. Aber habe erst an dem Punkt wirklich überlegt, ja, das ist das, was ich machen will. Da gibt es noch genug, wo ich auch mich einbringen kann, weil wir ja bei Dunkelziffer sehr anders arbeiten als in vielen anderen Vereinen, die halt ähnliche Themen bearbeiten, weil wir halt wirklich diesen Öffentlichkeitsarbeitsbereich ganz stark haben und den Fachbereich, also die Beraterinnen, die den harten Teil der Arbeit machen.
Das Projekt gibt es ja 13 Jahre.
Ja,
und es ist 8, ne? Am Ende in kleinen Schritten immer weitergekommen. Und auf jeden Fall, um nochmal auf die Frau zurückzukommen, sie wurde dann eben die Leiterin unseres Ateliers und ist dann abgeworben worden von Jill Sander. Und die Geschichte ist einfach sensationell, weil ich in dem Moment wusste ich auch nicht, ob ich nun glücklich oder traurig darüber sein soll.
Ja, natürlich.
Oder mich vor allen Dingen wahnsinnig ärgern sollte. Ja. Und dann habe ich mich aber zusammengerissen und gesagt, nee, ich ärgere mich gar nicht, weil das ist eigentlich eine sensationelle Nachricht, die man in die Welt hinausschreien kann.
Ja. Also du hast ihr einfach zum Erfolg verholfen, auf die Art und Weise. Du warst quasi, es hört sich halt negativer an, als es ist, aber du warst ihr Sprungbrett, natürlich.
Genau.
Super schön.
Ja. Genau. Und wenn man jetzt, und es war eben so, wenn sie sozusagen vor 4 Jahren dann also an die Tür von Jill Sander geklopft hätte und gesagt hätte, ich spreche kein Wort Deutsch, kann aber ganz gut nähen, darf ich bei Ihnen arbeiten? Dann hätten die gesagt, so, sorry,
no chance.
Überhaupt keine
Möglichkeit. Wir haben hier wahrscheinlich 500 Bewerber, gehen Sie mal. Mhm. Ja.
Aber es hatte sich dann in der Branche rumgesprochen, dass diese Frau eine exquisite Leiterin eines Ateliers ist.
Ja.
Und dann hat man ihr diesen Job angeboten. Hm. Und dann kann man einfach sagen, hat sie gesagt, soll ich es machen? Da habe ich gesagt, ja, unbedingt. Weil es natürlich so ist, dass das eigentlich ein tolles Zeichen dafür ist, wie sowas laufen kann.
Ja.
Man braucht dann eben kein Zeugnis in dem Sinne oder eine Ausbildung, sondern es reicht allein die Tatsache, dass sie bei mir im Atelier gearbeitet hat, damals im Schanzenviertel.
Ihr Wille und deine Hilfe, ne?
Und dass ihr Können sich sozusagen rumgesprochen hat.
Ja.
Und dann fragt kein Mensch mehr nach irgendwas, weil man braucht sich nur das Resultat der Arbeit anzugucken und zu wissen, okay, da läuft das.
Das ist ja auch das Wichtigste.
Und so bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, weil ich gesagt habe, ja, also ich habe das erlebt.
Okay, also das war noch im Schanzenviertel, ne?
Genau.
Da hat sie dein Atelier geleitet, wurde miraculously super cool von Jill Sander abgeworben. Und dann hattest du quasi die Idee für Made of Fettel.
Genau.
Weil da kommen wir jetzt mal drauf zu sprechen, weil ich glaube,
genau.
Das wird langsam mal erfahren, was du da überhaupt wirklich aufgebaut hast.
Ja, und dann war es so, dass wir dann überlegt haben, ich würde gerne was für die Frauen auf der Fettel machen. Die Fettel ist eben die Elbinsel vor Hamburg. Früher war das die große Auswanderungsstadt. Also viele sind nach Amerika ausgewandert über die Veddel.
Mhm.
Deswegen gibt es ja auch das tolle Auswanderungsmuseum.
Ach, das heißt Hamburg-Veddel, Amerika.
Genau, Hamburg-Veddel, Amerika. Und das Interessante an der Veddel ist, früher war es eben die Auswanderungsstadt und dann ist es die Einwanderungsstadt geworden. Für Menschen, die zu uns gekommen sind.
Mhm.
Und auf der Veddel lebten zu der Zeit, als ich angefangen habe, 70% Menschen mit Migrationshintergrund auf der Veddel.
Erste Generation oder zweite? Was meinst du?
Gute Frage.
Also eigentlich erste Generation.
Schon
erste. Also war jetzt zum Beispiel die Frauen, die bei uns im Projekt sind, die sind tatsächlich erste Generation.
Ja.
Und die sind auch älter, also die sind jetzt nicht keine 20, sondern die sind eben zum Teil zwischen 45 und 60.
Ja, gut, dann,
und deren Kinder sind quasi auch mit in unserem Projekt mit aufgewachsen.
Mhm.
Und haben dann auch Ausbildungen gemacht oder Abitur gemacht.
Und das war sehr schrecklich und das war wirklich bedrohlich. Das war auch gefährlich.
Was ist so die eine Geschichte, die du da erzählst, um diese Situation oder die Situation vor Ort jemandem zu übermitteln oder das fühlen zu lassen?
Es waren viele Dinge, die so zusammenkamen, aber das erste Schreckliche, was ich so realisiere, war eine Schießerei bei uns am Haus, wo sie von der lokalen Verwaltung irgendwelche Leute gesucht haben. Und dann haben die Studenten gejagt, bewaffnet und schossen dann da überall wild durch die Gegend und auch bei uns am Haus. Da haben wir uns alle dann unterm Bett versteckt, weil wir nicht wussten, was jetzt passiert, ob es irgendwelche Querschläger gibt oder so. Das fand ich schon den ersten Schock, also das als 7-8-jähriges Kind mitzuerleben.
Mhm.
Da hast du natürlich Todesangst, ne?
Hast du in deiner ersten...
Dein Vater hat auch...
Sorry, du zuerst, Elena.
Entschuldigung. Langsame Verbindung hier. Ich habe gesehen, dein Vater hat auch in der Kirche gearbeitet, ne? Hattest du, glaube ich, und du hattest ja gesagt, dass es eine kommunistische Diktatur war. In der Hinsicht hat er dann, also das war ja offensichtlich dann auch ein Problem, demnach für eure Familie. Er hat dir aber trotzdem ja auch irgendwo dieses Gefühl vermittelt oder auch diese Verbindung zu Gott wahrscheinlich auch ein Stück weit vorgelebt. Oder würdest du das auch so bestätigen?
Ja, also der Glaube war präsent bei uns, weil mein Vater für die Kirche gearbeitet hat. Wir haben auch gebetet, wir waren auch oft in der Kirche. Aber für mich war die Kirche jetzt nicht so als Institution da oder so, dass ich dachte, man muss an Gott glauben, man muss in die Kirche gehen. Es gehörte irgendwie dazu, es war Teil des Lebens. Und da habe ich mir nicht so viel Gedanken gemacht. Aber in dieser Zeit war ich im Krankenhaus, weil ich operiert werden musste. Ich wurde gar nicht operiert, Entschuldigung, das war ein anderes Mal, ich kriege das gerade durcheinander, aber ich hatte eine Hautkrankheit und deswegen war ich dort und da gab es wieder eine Schießerei am Krankenhaus, da liefen viele Soldaten rum vor dem Krankenhaus und bewaffnete Truppen und so und das machte mir sehr viel Angst. Und ich hatte ein Buchgeschenk gekriegt von einem deutschen Pastor, Kindergebete an den lieben Gott. Und weil ich Angst hatte und wusste, der liebe Gott hilft dir, wenn du Angst hast, dann habe ich gedacht, ich probiere es doch mal mit dem Kindergebet an den lieben Gott und habe es gelesen. Und das hat mir irgendwie Kraft gegeben. Das hat mich irgendwie entspannt und mich beruhigt und mir die Angst genommen. Und da habe ich angefangen, immer zu Gott zu beten. Und da habe ich irgendwann gemerkt, dass es mir Kraft gibt und ich war mir sicher, es gibt diesen Gott. Und ich habe immer gebetet und habe gesagt, lieber Gott, hol mich hier raus, hol uns aus diesem Bürgerkrieg raus.
Aber vielleicht magst du unseren Zuhörern erzählen, wie es dazu gekommen ist. Man wird ja nicht einfach so mit 27 Vorständin von so einem doch mittlerweile sehr weitreichenden Verein. Welche Meilensteine gab es vielleicht davor? Was ist davor passiert?
Oh, das ist eine gute Frage. Es hat natürlich, die Biografie insgesamt hat bei mir eigentlich schon immer war sehr geprägt davon, dass ich mich gerne für andere Menschen engagiert habe und dass neben Umweltschutz aber auch irgendwie gesellschaftliches Engagement irgendwie ein total wichtiger Teil in meinem Leben waren. Also das war in der Schulzeit schon, dass ich irgendwie Schülersprecherin war und mich da engagiert habe, auch mit meiner Klasse gemeinsam dann Umweltschutzprojekte umgesetzt habe und irgendwie immer das Gefühl hatte, ich möchte gerne mit meiner Zeit auch so einen Mehrwert schaffen für andere Menschen, für die Gesellschaft insgesamt und mich auch schon auch viel so mit dem Thema grundsätzlich Gerechtigkeit, Ausgleich, auch irgendwie immer so eine starke Eigenverantwortung gespürt habe, wie kann ich mich eigentlich auch einbringen für andere. Dementsprechend habe ich dann auch ein soziales Studium gewählt. Ich habe dann 5 Jahre in Hildesheim Sozial- und Organisationspädagogik studiert, weil für mich so neben dieser starken sozialen Ausrichtung eigentlich auch immer wichtig war, so eine bestimmte strukturierende Elemente auch mit drin zu haben, weil ich denke auch immer gerade so, diese bestimmte Elemente, die wir zum Beispiel in Betriebswirtschaft, Projektmanagement oder auch in so Führungsseminaren erhalten, so an Wissen, das ist eigentlich total hilfreich, auch im sozialen Bereich. Und ich glaube, diese Bereiche ergänzen sich total gut. Und dann hatte ich ganz früh die Motivation, dass ich dachte, oh, eigentlich wäre es total interessant, eine stationäre Einrichtung im Bereich irgendwie Jugendhilfe zu leiten. Hatte da dann ein Praktikum in Toronto gemacht, bei einem Träger, die sehr familienorientiert gearbeitet haben und habe da schon irgendwie tiefe Einblicke bekommen und war aber auch einfach insgesamt so inspiriert von dieser Arbeit mit Menschen. Also für mich war irgendwie klar, ich möchte mit Menschen arbeiten. Und dann habe ich auch noch andere Auslandsaufenthalte so gemacht und da auch immer wieder dieses Thema irgendwie mit Menschen gemeinsam arbeiten und kam dann zurück und habe dann mich mit, als ich 24 war, beworben auf die Leitung einer stationären Jugendhilfeeinrichtung in Norddeutschland und war dann dort auch in dieser Leitungsverantwortung für 3 Jahre.
Mit 24 direkt. Wir haben gerade schon gehört, dass das während deiner Schulzeit losging. Gab es da für dich irgendwie ein prägendes Erlebnis oder was glaubst du, woher ist diese intrinsische Motivation gekommen, in diesen sozialen Bereich reinzugehen? Kannst du da den Daumen drauf legen auf ein bestimmtes Event oder gehen da Props raus an deine Eltern, die dir einfach ein sehr gutes Wertesystem mitgegeben haben?
Also in meiner Familie war das definitiv immer ein Thema. Meine Eltern sind auch beide in diesem Feld tätig und auch meine Schwester ist jetzt im Bereich Schulsozialarbeit tätig gewesen und jetzt im Schulamt tätig. Also es war irgendwie schon immer so eine soziale Orientierung bei uns. Das hat mich definitiv geprägt. Aber insgesamt auch meine Schule hat dafür irgendwie auch einen viel Nährboden geschaffen, weil es dort auch eigentlich immer wichtig war, dass sich auch alle Schüler und Schülerinnen so beteiligt haben. Also es war eine sehr starke Demokratieorientierung und so schon die Wichtigkeit, dass sich alle Kinder und Jugendliche eigentlich einbringen sollen mit ihren Ideen. Da gab es viele freie, also Projektarbeit, aber auch so unsere Schulleitung, die sich da sehr stark für eingesetzt hat. Und ich glaube, dadurch habe ich auch immer wieder viele Berührungspunkte schon in der Schule bekommen, mich da irgendwie mehr zu interessieren und auch so letztendlich auch über meinen eigenen Kreis so hinaus zu blicken, zu schauen, wie geht's denn Menschen anderswo, und zwar einmal in Deutschland, aber auch weltweit, und was hat auch vielleicht mein Verhalten und mein Lebensstil auch für eine direkte Auswirkung, so dass ich eigentlich auch schon früh immer rücksichtsvoll irgendwie leben wollte.
Jetzt sind wir schon mitten im Thema. Du hattest eingangs den Begriff Venture Capital erwähnt. Unsere Zuhörer sind vielleicht nicht ganz damit vertraut. Was ist sozusagen dein täglich Brot? Was machst du jeden Tag? Was sind deine Aufgaben? Was macht Venture Capital auch?
Also das ist vielfältig. Venture Capital, um damit mal anzufangen, übergeordnet ist Wagniskapital. Das heißt, irgendjemand gibt jemand anderem Geld dafür, dass er etwas aufbaut und erhofft sich davon natürlich, dass dieses Geld sich in der Summe insgesamt ab einem gewissen Zeitpunkt mehrt.
Oder? Darum geht es beim Investieren.
Genau. Ja. Und das kannst du natürlich auf unterschiedliche Weise tun. Du kannst sagen, ich möchte das maximals möglich mehren, das ohne jetzt nach rechts und links noch zu gucken, sondern rein finanzielle Rendite. Das ist ein bisschen das, was wir bei Hanse Ventures vorher gemacht haben, ohne das jetzt schlecht zu reden. Das war halt, die Investoren, die uns Geld gegeben haben, haben gesagt, baut mal gute Companies auf, investiert in gute Companies, die sollen dann hinterher mehr wert sein als vorher. Und das war mir nur irgendwann zu wenig und meinen Kolleginnen und Kollegen von Planet A eben auch. Wir wollen ein Beispiel dafür sein, dass du dieses Investieren auch machen kannst, auch nicht auf finanzielle Rendite verzichten musst, aber dann eben, und da kommen wir zu meinem täglich Brot, Unternehmen findest, die was Gutes für den Planeten tun. Und was Gutes heißt hier, einen Service oder ein Produkt nachhaltiger erfinden, darstellen, anbieten, als das bisher der Fall ist und vor allen Dingen auch in der Zukunft noch deutlich positiv wachsen vom Fußabdruck her. Heißt, wenn du heute mit einer Plastiktüte den Fußabdruck X hast, dann willst du mit einer Altplastiktüte meinetwegen aus recyceltem Plastik einen deutlich besseren Fußabdruck haben. Und je mehr du davon verkaufst, dann natürlich in Zukunft auch noch deutlich steigern.
NATO ist meines Erachtens gescheitert. Dieser ganze Einsatz hat zu viel Geld gekostet. Die Militärlastigkeit war viel zu hoch. Für die zivile Projekte gab es wenig Geldern. Dennoch wurde einiges erreicht. Ich sehe immer ein Glas halb voll und sage es nicht, so wie ich mit Bildung gesagt habe oder einige Journalistinnen oder Mädchenschulen, aber im Bereich Agrar wurde viel zu wenig getan und vieles, vieles. Also mit 2,1 Billionen Dollar und auch hätte man ein blühendes Afghanistan vorfinden müssen. Es sind zu viel Gelder für Militär und vor allem eine sehr korrupte Regierung. Das kam ja noch dazu. Warum auch die Regierung war korrupt und das Konzept war nicht richtig mit den die Absprache zwischen den Ländern, 42 Ländern, die in ISAF waren. Also es gibt so viele Gründe und darum plädiere ich immer wieder in allen Interviews, ich sage, es muss eine Evaluierung stattfinden. Auch Deutschland sollte eine Evaluierung machen. Warum ist dieser NATO-Einsatz gescheitert? Woran lag das? Wie viel Gelder wurden ausgegeben? Für was wurde es ausgegeben? Jedes Land hat, ich denke, die Aufgabe, dies zu tun, weil es sehr wichtig ist. Aber immer sind die Leidtragenden die Ärmsten aller Ärmsten. Und das ist, vor dem wir auch stehen und sie unterstützen. Die Leute, die reich sind, die können ein gutes Leben führen, aber nicht die Armen. Die haben es am allerschlimmsten. Jetzt bin ich aber zu sehr weit ausgeführt.
Nee, das fand ich, das war, glaube ich, du hast den Kern adressiert und das ist für alle Zuhörerinnen und Zuhörer super wichtig. Aber gleichzeitig, während ich zugehört habe, habe ich in mir selbst gefühlt, wie mein Glas nicht mehr halb voll, sondern halb leer war, weil, wie du schon auch eben gesagt hattest, ne, es ist immer Step by Step und du siehst das Glas halb voll, weil es ja doch irgendwie was gebracht hat, aber so ein geplagtes Land über mehrere Jahrzehnte und im Endeffekt kommt hier, glaube ich, 2% in den Medien an und daraus bilden sich dann die Leute buchstäblich ihre Meinung. Deswegen danke ich dir ganz besonders für diesen letzten Part, weil der, glaube ich, fundamental wichtig ist, um den ganzen Konflikt überhaupt zu verstehen und und auch eure Arbeit besser zu verstehen. Aber ich habe auch größten Respekt vor dir und vor eurer Arbeit, weil das ist ja so ein Cluster an verschiedenen Einflüssen und Dynamiken, wo ja, ich auch nachvollziehen kann, dass du dann Aktivistin wirst, weil du denkst, sonst, wenn ich das über die normale Politik sozusagen versuche, wo fängt man da an?
Irgendwann hast du so das Gefühl gehabt, so okay, aber so richtig den Fokus hat's halt nicht und so richtig nachhaltig ist es halt auch nicht. Ich meine, das ist besser als nichts zu tun, so, aber wenn du irgendwie in der einen Woche da stehst und dich für den WWF engagierst und in der nächsten Woche stehst du da und engagierst dich in der Flüchtlingsthematik oder so, dann irgendwann es sind alles gute Sachen, so, aber irgendwann ist es so, dass du denkst, so, oh, pff, irgendwie, die machen aber auch viel und für was stehen die denn jetzt eigentlich so? Und dann haben wir irgendwie gesagt, so, okay, wir setzen uns jetzt mal mit den Organisationen auseinander, mit denen wir wirklich eine Herzensverbundenheit haben und mit den Themen auseinander, für die wir wirklich stehen wollen. Und dann haben wir uns 3-4 Sachen ausgesucht, die wir wirklich fokussiert machen. Den Rest sagen wir tatsächlich mittlerweile ab. So einfach, damit wir diese 3-4 Sachen auch wirklich fokussiert machen können. Und was uns ganz wichtig war, und deswegen rückt das auch immer wieder in den Vordergrund, ist, dass wir eine Sache haben, bei der wir auch persönlich gucken können, was da passiert, wie der Fortschritt ist. So, und das war dann was vor unserer Haustür, dass wir gesagt haben, so okay, wir wollen was machen, was mit Musik zu tun hat, wir wollen was machen, was weil Kinder bei uns ein großes Thema sind, irgendwie zwei Väter in der Band und es ist uns sehr wichtig, wollen wir was machen, was Kindern hilft, die vielleicht nicht die Privilegien haben von den Kids, die wir haben. Und dann war unsere Connection zu den SOS-Kinderdörfern sehr wertvoll, weil wir mit denen zusammen das Konzept entwickelt haben, dass wir Musikunterricht anbieten wollen für Kids, die halt sozial benachteiligt sind. Dass wir halt sagen wollen, okay, pass auf, die haben vielleicht nicht das Glück, was wir hatten irgendwie in unserer Kindheit, dass unsere Eltern uns eine Bandbreite an Musikunterricht anbieten konnten und dass wir uns aussuchen konnten, okay, Flöte ist es vielleicht nicht und auch das Klangholz ist nicht so ergiebig, aber ich weiß nicht, ich habe mit 6 Jahren dann das erste Mal Akustikgitarre gespielt, ich habe es gehasst. So, mein Lehrer war so aus dem Flamenco-Bereich und lustigerweise auch derselbe Lehrer, der Nils erster Gitarrenlehrer war. So, und ich habe dann irgendwann aufgehört und dachte so, ich spiele nie wieder Gitarre. Dann bin ich aufs Gymnasium gekommen und da war eine riesen Bandszene. So, und ich war mit meinen 3 Akkorden, die ich konnte, weil ich ja mit 6 Mal Gitarrenunterricht hatte, war ich halt einfach der King. So, und war halt sofort in so einer Band. Ne? Ja. Aber das macht natürlich was Krasses. Ich meine, jetzt sitze ich hier und Musik ist mein Beruf. So, ich hätte das niemals gedacht, dass ich damals gesagt habe zu meinen Eltern so, ey, ich hasse Akustikgitarre, so nie wieder. Ne? Und es verändert, also mein Leben hat es verändert. So, und deswegen ist es so schön, dass man irgendwie sagen kann, okay, wir haben jetzt ein Projekt und das ist mittlerweile jetzt ein paar Jahre und auch sehr erfolgreich, dass wir einfach Kids, die nicht das Geld haben, dass wir denen einfach anbieten können, okay, passt auf, ihr könnt euch auch ausprobieren. Wir haben verschiedenste Angebote, wir haben die Lehrer durchfinanziert, das heißt, die können Keyboard, Gitarre, Hip-Hop, DJing, Rappen, die können alles Mögliche ausprobieren und gucken, ob denen nicht was gefällt und so können die Zeit sinnvoll nutzen und man muss halt sagen, das ist in Dulsberg hier in Hamburg, oft sind es sozial benachteiligte Kids, die es halt nicht so gut haben und die vielleicht auch schnell in Umfelder reinrücken, die kompliziert sind oder schwierig sind. Und wir sind ja der Überzeugung, dass Musik da einfach hilft und sehr, sehr gut ist, weil es halt was Sinnvolles ist. Es ist was dir beim Ausdrücken deiner Gefühle auch hilft. Und oft ist das ein Riesenproblem.
Ich kümmere mich mit dem Verein um herzkranke Kinder. So, schon mal grob gesagt. Wie ist das Ganze entstanden? Ja, im Endeffekt bin ich Schirmherrin von vielen schönen Projekten. Was heißt vielen? Sehr ausgesuchten Projekten seit vielen Jahren. Zum Beispiel von der McDonald's Kinderhilfestiftung seit 20 Jahren oder den SOS Kinderdörfern. Und begleite als Schirmherrin diese Projekte sehr, sehr lange schon und sehr intensiv. Also ich bin auch niemand, der seinen Namen irgendwo nur hinschreibt oder so. Also wenn, dann möchte ich die Zeit haben, aktiv einzutauchen. Und ich bin hier in Hamburg Schirmherrin des Ronald McDonald Hauses in Eppendorf und ich glaube jetzt von dem Haus alleine schon 15 Jahre und jetzt in Corona konnte ich kaum hin, natürlich, weil es alles verboten war, aber grundsätzlich verbringe ich da viel Zeit und versuche aktiv an dem Leben da teilzunehmen. Und irgendwann habe ich aber mal so den Druck verspürt, was ganz Eigenes auf die Beine zu stellen oder zu gründen, wo ich auch den Kurs und den Schwerpunkt bestimme. Denn als Schirmherr kann man ein Projekt begleiten, aber wenn man sich das Ganze wie so ein großer Tanker vorstellt, dann kannst du den Kurs begleiten, aber du kannst den Kurs jetzt nicht unbedingt ändern. So. Und bei deinem eigenen Verein, bei den Herzpiraten, das hat eigentlich mit einer Idee angefangen. Ich wollte einfach mal so einen Aktionstag für herzkranke Kinder machen. Ich habe zu dem Zeitpunkt viel gesegelt, viele Seglerfreunde gehabt. Segeln ist eine der wenigen Sportarten, die Herzkinder machen können, weil natürlich sind sie körperlich ganz viel eingeschränkt. Bei vielen Mannschaftssportarten, ne, Fußball, Handball und so, oft geht das einfach gar nicht. Und Segeln ist so ein Sport, wo du immer mal wieder Ruhephasen hast. Ne? Du musst manchmal aktiv am Segel sein und so, aber dann kannst du auch wieder dich zurücklehnen und das Ganze an der frischen Natur und so. Und eigentlich war die Idee, nur mal so einen Aktionstag zu machen, Segeltag. Der Chefarzt des UKEs, der für die Kinderherzstation zuständig ist, auch Segler. Und dann haben wir uns mal zusammengesetzt und dann dachte ich so, komm, wir machen das mal. Und dann haben wir Kinder ausgewählt, die gerade fit genug sind, so einen Tag durchzustehen und haben so einen wunderbaren haben unsere erste Herzpiratenregatta gehabt sozusagen. Und das ist so ein Erfolg gewesen bei den Kindern und vor allen Dingen auch bei den Eltern, die hinterher auf mich zugekommen sind und gesagt haben, mein Gott, was das mit meinem Kind gemacht hat hier, dieses Gemeinschaftsgefühl und endlich mal Teil einer Gruppe zu sein, aus dem Krankenhaus raus, positive Erfolgserlebnisse, all das und so. Und dann habe ich gedacht, ja okay, da musst du mehr draus machen. Und eigentlich habe ich dann relativ schnell danach, ich glaube 2-3 Monate später, den Verein auch schon gegründet. Und versuche den klein zu halten, weil ich mache wirklich alles alleine. Also ich bin so ein One-Woman-Ding. Natürlich nicht, wenn es an die Regatten geht. Da habe ich zum Glück wahnsinnig viele tolle Freunde, die dann kommen und helfen und Würstchen grillen und mit organisieren und Goodiebags packen und segeln und Skipper sind und so. Aber grundsätzlich der Verein, und mittlerweile betreue ich Kinderherzprojekte in ganz Deutschland, und der Fokus des Vereins ist wirklich, am Kind zu sein. Also mit Herzkindern, für Herzkinder ist auch das Motto. Eben nicht die Spenden auszugeben für Laborarbeit, das machen andere Stiftungen und das machen die super. Aber es gibt ganz viele, ich sag mal so weiche Faktoren, menschliche Faktoren, die diesen Kindern fehlen. Also gerade Kindern, die wahnsinnig viel Zeit im Krankenhaus verbringen, da geht halt genau sowas. Ich gehöre zu einer Gruppe, das geht verloren. Man ist selten im Klassenverband, man kann nicht in den Sportverein, man verbringt viel Zeit alleine in diesen Krankenhäusern, man ist isoliert. Und wir versuchen halt direkt da anzusetzen.
Wie hast du das gelernt oder gelernt dazu überleben? Wo hast du Mittel bekommen? Bist du dann irgendwie in die Beschaffungskriminalität irgendwie reingekommen, dass du irgendwie dir Mittel besorgen musstest fürs Überleben? Ja, essentiell. Wie ist das abgelaufen? Was ist vielleicht die Geschichte, die du dazu erzählen kannst, um unseren ZuhörerInnen klarzumachen, wie das da abläuft?
Also ich glaube, das, was man auf jeden Fall so erklären muss, ist, dass ein Überleben kein Leben ist. Und ich trenne das immer sehr stark. So, Obdachlosigkeit ist eine andere Welt als unser bürgerliches Leben. Und das muss man erstmal so sich bewusst machen. Und wenn du da in diesem einen Teufelskreis Straße drinne steckst, dann ist das, was überall so zu spüren ist, die Rastlosigkeit. Man hat immer nur Stress. Und es geht immer nur um menschliche Grundbedürfnisse, die man befriedigen muss. Und man lebt von jetzt auf gleich, von heute auf morgen, wenn es überhaupt einen Morgen noch gibt, und von der Hand in den Mund. Und im Grunde ist man eigentlich nur damit beschäftigt, das zu tun. Und in dieser Rastlosigkeit und in diesem Stress geht genau das verloren, die Ruhe, sich mal Zeit zu nehmen und zu überlegen, wie schaffe ich es hier eigentlich raus? Also so weitere Schritte zu planen oder sich überhaupt nur die Gedanken damit irgendwie zu befassen, findet man nicht, weil man einfach wirklich so tief da drinne steckt und da einfach nicht rauskommt. Am Ende kann man das auch irgendwie kaum beschreiben, wie das Leben auf der Straße so dann abläuft. Und die zweite Frage habe ich vergessen.
welche Geschichte, die so aus der Zeit im Gedächtnis geblieben ist und wie man das am besten, ja, vielleicht anhand dieser Geschichte beschreibt, so dieses, okay, ich muss überleben, ich kann mich hier eigentlich gar nicht mit den Sachen beschäftigen, die mich hier rausholen würden, weil wahrscheinlich brauchst du erstmal den ersten Anhaltspunkt wie eine Unterkunft, aber eine Unterkunft kriegst du nicht einfach so, weil du vielleicht kein Bankkonto hast oder was auch immer. Also die Frage, was ist dir da so im Gedächtnis geblieben oder was ist die Story, an der man versteht, wie tief dieser Teufelskreis geht?
Also zum Beispiel das, was du jetzt als Beispiel nimmst, wäre mir nämlich nie eingefallen, weil das schon so krass weit weg ist von dem, was mich eigentlich umtreibt. So zum Beispiel Hunger. Also etwas, was man ja eigentlich sonst kaum gewöhnt ist in unserer Gesellschaft. Aber hey, ich habe manchmal so gehungert und das treibt einen in den Wahnsinn. Und ich bin in Superläden gegangen, um Lebensmittel zu klauen, damit ich irgendwas essen kann. Also genau da sind wir dann bei Straftaten, wo man dann tatsächlich ja noch am Ende, also als Straftäter dasteht, obwohl man sagt, hey, mein Magen knurrt, ich habe einfach so lange nicht gegessen, ich kann nicht mehr. Und das sind so diese Momente, an denen man einfach merkt, wie anders das Leben ist, dass man nicht nur mit diesem Wahnsinn, mit diesen Aggressionen dann irgendwie durch die Straßen wandert und man läuft an den Burgerläden vorbei, da sitzen die Leute mit Triple Whoppern,
ne, oder
Pizza, die so groß sind, dass man denkt, hey, dafür gibt's gar keinen Teller, den muss man erstmal herstellen.
Ja, stimmt, ja.
Und ich selber warte dann einfach, bis irgendwo auf so einem Tablett was rumliegt, wo die Leute gegangen sind, um mir wenigstens da was wegzuschnappen. Und das sind all diese kleinen Augenblicke, wo man so einen Abgleich hat von dem, was bei uns normal gilt und wie man dann sein eigenes Leben führt und merkt so, das ist menschenunwürdig.
Ja.
Das ist einfach unbeschreiblich, was man tun muss, um einfach menschliche Grundbedürfnisse erfüllen zu können.
Ja, heftig.
Es ist ja auch nicht so, dass wir konkret auf die Leute zugehen müssen. Es ist inzwischen auch so, dass wir eben auch schon Anfragen bekommen,
geil,
dass die Leute eben auch wissen, was sie da vor sich haben und auch gerne Teil dieser Familie sein wollen.
Ja.
Also Kicken mit Herz. Familie, wir haben ja, das sieht man auch daran, eben langjährige Sponsoren wie die Hamburger Sparkasse oder Alpina. Merkst, ich gebe mir jetzt Mühe, auch noch ein paar andere zu nennen.
Ja.
Nicht nur das Zeithotel, Kaifu Lodge ist schon seit Jahren dabei. Und dieses Jahr ganz besonders viel hat Sundance Communication getan. Das ist eine Agentur, eine Künstleragentur, die sich ja um viele von unseren Spielern, Allstars kümmert. Tim Melzer, Roche González, Sascha, die ja immer dabei sind. Ja, aber die Placebo-Kickers machen nicht nur Kicken mit Herz.
Was machen die sonst noch?
Also, ich weiß, dass Chris von Revolverheld bei euch war. Wir haben gemeinsam mit Chris, mit Revolverheld, Racket-Helden Cup gemacht, jetzt auch schon 3-mal.
Nice.
Und hätten das jetzt wahrscheinlich auch 5-mal gemacht, wenn dieses Corona-Dings da nicht gewesen wäre. Das hat's verhindert. Racket-Helden ist ganz ähnlich. Im Grunde genommen stehen da eben auch Leute auf dem Platz, die eigentlich auf dem Tennisplatz nichts verloren haben. Also Amateure, die dann sozusagen gegen Celebrities, wie du es so neudeutsch nennst, Tennis spielen und dadurch dann kommen dann letztendlich und durch Sponsoren dann Spendengelder rein. Und die letzten Male war das so, dass die Hälfte in das Projekt von Revolverheld geht.
Ja.
Das ist das SOS Kinderdorf, was die seit Jahren unterstützen.
Genau, Musik.
Mukidu.
Genau.
Und die andere Hälfte geht in die gute Sache der Placebo-Kickers.
Es ist so toll, wie man dann Menschen eben, die teilweise ja wirklich ein halbes Jahr nicht raus durften, raus konnten, wieder integrieren kann und inkludieren kann in eine Welt, die uns allen gehört, den Jungen und den Alten. Das ist einfach fantastisch. Und dann zu sehen, wenn zum Beispiel, ich kann mal eine kleine Geschichte erzählen von einer Rikscha-Fahrt. Wir haben zum Beispiel eine Seniorita aus einer Pflegeeinrichtung spazieren gefahren und wir haben immer so eine kleine Tour durch den Park gemacht und sie meinte so, ach, ich habe hier um die Ecke gewohnt, könnt ihr mich nicht mal dahin fahren? Ich so, ja, okay, machen wir. Und dann hat sie gemeint, sie ruft mal kurz ihren Sohnemann an, der natürlich auch schon 50 plus war und dann stand in dieser Straße, das war kurz nach diesem Wahnsinns-Lockdown, stand ihr Sohn und ihre Enkelin unten an der Straße. Ihre Enkelin ist dann nebst Rollschuhen tatsächlich neben der Rikscha hergefahren. Und dann sind wir so eine Runde gefahren, dann ist sie wieder nach Hause gebracht worden, sprich in die Pflegeeinrichtung gebracht worden. Sie ist auf ihr Zimmer gegangen, eine Woche später war ich wieder da mit der Rikscha und die Dame ist eingeschlafen für immer. Das heißt, sie hatte wirklich nochmal das große, große Glück, ihre Enkelin sehen zu dürfen.
Wow.
Und ihre Familie war uns unendlich dankbar und es ist bis heute, wir sind heute auch tatsächlich noch in Kontakt, tauschen uns ab und zu mal aus, durften dann auch den Trauerzug mit den Rikschas begleiten, haben dann wirklich die hochaltrigen Freundinnen und Freunde von ihr zum Friedhof mit der Rikscha begleitet und den Fahrservice angeboten. Ja, das sind dann Geschichten, die gehen natürlich jetzt ein bisschen unter die Haut, aber das ist das, was All-Inclusive eben auch ausmacht. Tod, Trauer, Verlust, Angst, Einsamkeit. Es wirkt nach außen bei All-Inclusive auch durch die grafischen Darstellungen immer sehr happy face und yeah, und wir sind die Tollen, whoops. Natürlich sind wir die Tollen, keine Frage, aber es ist natürlich auch sehr viel Leid, Elend, Trauer, Einsamkeit im Hintergrund. Und das wissen wir und das filtern wir einfach durch.